ARD.
Wer bin ich denn jetzt mit meinen Eltern und wer kann ich jetzt nochmal sein? Also auch, gibt es da die Chance, dass man nochmal alte Muster auch nochmal knacken kann?
Das Sinnliche ist auf jeden Fall da und jetzt kann man aber viel bewusster sagen, das will ich.
Den Mut zu haben, das dann auch auszusprechen oder durchzuziehen auch. Ich dachte ja als Teenager schon, ich hatte es schon mal gesagt, dass ich in einer feministischen Welt lebe, dass die Gleichberechtigung vollzogen ist. Da muss ich heute drüber lachen, dass ich das damals dachte. So ein Quatsch. Hi, ich bin Friederike Kempter und eigentlich bin ich Schauspielerin. Aber ich bin auch Frau, Mutter, Freundin und Partnerin. Und deshalb bin ich euer Host im Podcast 40 plus nur für Frauen. Hier nehmen wir uns die Zeit und suchen nach Antworten auf Fragen, die wir uns so vielleicht noch nie gestellt haben. Kennst du das Gefühl, ständig an alles denken zu müssen, damit der Alltag funktioniert und am Ende völlig ausgelaugt zu sein? In dieser Folge spreche ich mit der Pädagogin und Bloggerin Susanne Mirau über den Mental Load, wie er entsteht, warum er gerade Frauen oft betrifft und was man tun kann, um ihn zu bewältigen. Sag mal nochmal, Mental Load, was ist die Definition von Mental Load?
Genau, ich war auf einem Vortrag von Patricia Camarata, als sie das Thema aufgebracht hat. Das war vor ein paar Jahren irgendwie, auf einem Kongress und da hat sie zum ersten Mal darüber gesprochen. Und es war toll, also wir sind sowieso befreundet, aber da hatte sie diese Bühne und wir standen davor und es war tatsächlich uns vielen alle so die Schuppen von den Augen. Ja. Also es war wirklich so, oh mein Gott, sie sagt einfach, das sind diese ganzen vielen Sachen, die in unserem Kopf sind und wo wir die ganze Zeit drüber nachdenken. Und dann hat sie lauter Beispiele gebracht und man sah so richtig, wir haben uns so umgeguckt und man sah richtig alle so, wir haben einen Namen dafür, für dieses Gefühl, was da ist.
Ja.
Na, also dieser Alltag, der daraus besteht, dass man so viele Sachen hat, an die man denkt und dass diese einzelnen Sachen ja auch nochmal untergliedert sind in 1000 andere Sachen, die da irgendwie dranhängen. Und auf einmal war da der Begriff.
Und für ein Gefühl, das so viel Stress auslöst und was man aber eigentlich immer dachte, das kann ja nicht so stressig sein, das sind ja nur Gedanken, mit denen ich mich beschäftige, die aber so ein großes Gewicht haben einfach. Ich fand das auch total erleichternd, weil es einen ja auch so ein bisschen einsam macht, ganz schnell, wenn man keine Begriffe für etwas hat, so geht es mir zumindest. Also dieses diffuse Gefühl, was etwas auslöst und was ich dann mir ganz oft selbst auf die Fahnen schreibe. Also das heißt, ganz schnell führt das bei mir dazu, dass ich denke, ich bin da nicht fit genug, ich bin da nicht schnell genug, nicht strukturiert genug. Und das ist eine totale Erleichterung, zu sagen, nein, das ist etwas, was wirklich Gewicht hat und
ja,
Bedeutung
und
hat.
Ja, genau, was andere auch sehen.
Ja.
Ne? Weil wenn wir kein Wort dafür haben, dann ist es ja auch manchmal so schwer, das zu umschreiben und dann sich mit jemand anderem darüber auszutauschen. Na, also ich finde das manchmal schwierig, so in einem Gespräch, wenn man nicht sagen kann, das ist es,
ja,
sondern so umschreibt und dann ist man vielleicht doch nicht so nah aneinander dran, aber dann kann man sagen und dann ist da so eine Offenheit und ich finde, das hat das auch mitgebracht irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ne, dann als dann auf einmal alle über Mental Load und dann war das so, wir können endlich über diese Belastung sprechen.
Ja. Ich frage mich trotzdem auch, ich habe oft das Gefühl, dass es bei meiner Mutter oder in der Generation meiner Mutter doch ein wenig einfacher war tatsächlich. Und meine Mutter war auch berufstätig. Ich habe für mich das verortet, also in der Schnelligkeit des Lebens. Das Tempo hat zugenommen einfach. Und für mich auch wirklich der, was auch mit sozialen Medien zu tun hat, es ist so viel Input, ich bekomme so viel Information den ganzen Tag geliefert. Also das heißt, zu meinem mentalen Load kommt auch wirklich noch so ein Load rein, der so Informationshäppchen und alles auch nie besonders tief gehen, sondern eher, ich bekomme den ganzen Tag so Schlagworte auch an die Rübe gepfeffert, mit denen ich dann auch noch umgehen muss. Und das empfinde ich zum Beispiel, wenn ich mal die Lupe draufhalte, als eine Belastung tatsächlich. Es fällt mir aber schwer, zum Beispiel mich von Social Media komplett fernzuhalten. Also ich merke schon, wie ich da schnell reingehe und wie es mir oft dann nicht gut tut. Also wie ich doch relativ wenig Mehrwert daraus ziehe, auch was diese Themen angeht. Vielleicht einfach, weil es zu schnell ist.
Ja, und weil es ja auch super viel ist.
Ja.
Also ich habe immer das Gefühl, wenn man so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde schon guckt, da ist immer was bei, was man falsch gemacht hat heute.
Ja.
So.
Oder angstmachend ja, genau. Ist auch tatsächlich. Ja. Also gerade bin ich in einem Algorithmus, da geht es viel um Essen. Was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Und wenn ich das esse, dann kriege ich Krebs und sterbe ganz früh und meine Kinder auch. Und total angstmachend und mich verwirrend und sich dann auch oft widersprechend. Ja, auch.
Total.
Also ich soll morgens heißes Zitronenwasser trinken. Das mache ich seit Jahren einfach, weil ich das mag. Und jetzt kommt, warum das ganz schlecht ist oder blöd ist oder wer da denkt, er würde dann 100 werden, ist blöd. Ich denke auch nicht, dass ich durch Zitronenwasser trinken 100 werde, aber ja.
Ja, darf man jetzt Weizen oder nicht?
Ja.
Hafermilch oder nicht?
Genau, so. Hafermilch, oh Gott, ja.
Und wenn dann welche, von welcher Firma?
Ja.
Es ist total kompliziert und es sind so viele Informationen und so viele Ansprüche und man kann es ja gar nicht richtig einsortieren. Also was müssten wir denn alles sein? Also Ernährungsberaterinnen, Fitnesscoaches, also all die Informationen, um die richtig einsortieren zu können. Da fehlt ja einfach für mich auf jeden Fall Hintergrundwissen.
Total. Da denke ich auch, komme aus einer Zeit, man musste ja quasi in die Bibliothek gehen, um sich was anzulesen. Und ich habe mir auch nie angemaßt, etwas, was ich nicht wirklich wusste und wo ich mehr darüber wusste, da hätte ich mich gar nicht so sehr in Diskussionen tatsächlich eingemischt oder hätte eher zugehört. Also vielleicht ist es auch dieses große Sendungsbewusstsein von vielen, was mich dann auch fertig macht manchmal tatsächlich auch. Von fertig machen würde ich nämlich gern gleich rübergehen zu Emotional Load. Kannst du mir das erklären?
Genau, das ist eigentlich ein Teil davon ja schon und den haben wir ja auch gerade schon angesprochen, ne? Dieses, was macht das eigentlich mit uns?
Uh-huh.
Ja, und da kommen nochmal, also neben all diesen Sachen, an die man denken muss, macht das zum Beispiel Angst. Ich denke, okay, ich möchte natürlich für mich und für meine Kinder eine gesunde Ernährung haben. Und dann muss ich noch da nachgucken, wie sieht das richtige Frühstück aus für Kinder oder so. Also das sind diese ganzen kognitiven Sachen.
Ja.
Aber damit verbunden ist ja auch irgendwie eine Angst.
Ja.
Ne? Was mache ich falsch? Und damit dann vielleicht auch, wenn ich dann in den Augen von anderen ein schlechtes Elternteil. Also da kommt noch mal so eine ganze Kette an Emotionen, die ja auch noch mal belasten.
Also alles, was ich gerade eigentlich beschrieben habe.
Genau.
Oder?
Genau, das ist noch mal zu dem einfachen zu tun.
Ja.
Noch mal das Ganze, was fühlt man da? Und dann auch so vielleicht, na dann, ah ja, und meine Eltern sagen aber das und das dazu. Und dann hat man da wieder auch, ah ja, aber die haben das ja früher auch und da musste ich ja aufessen. Also wenn wir beim Essensthema bleiben, dann kommt das auch noch mit hoch.
Okay, die Prägungen, also ein großes emotionales, und so empfinde ich das tatsächlich auch und ich finde das sehr ermüdend, ein großes emotionales Wirrwarr, Gefühle, die reguliert werden müssen von uns dann wieder, zusätzlich zu den Gefühlen, die wir von den Kindern regulieren müssen. Es ist viel.
Es ist echt viel.
Wir haben es uns auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen nicht hausgemacht. Das ist eben die Zeit, in der wir leben. Und das, vielleicht komme ich da der Antwort nahe, was ist der Unterschied zu dem Leben meiner Mutter? Ich finde, was aber noch als Faktor dazukommt, um mal eine kleine Schleife zu drehen, ist, wenn ich jetzt schon an die ersten Jahre zurückdenke mit den Kindern, die ich als so wahnsinnig anstrengend empfunden habe, in der Rückschau merke ich auch jetzt schon, wird alles so ein bisschen milder schon. Also nicht mehr, wie ich es in der akuten Situation empfunden habe. Das kann natürlich auch ein Teil sein, warum unsere Eltern auch heute in der Diskussion vielleicht sagen, bei uns war das damals oder ich habe das damals einfacher gewuppt als ihr. Ist das so?
Ja, ich glaube, man spricht in der Psychologie tatsächlich von einem Nostalgieeffekt.
Mhm.
Also, dass man sich das so ein bisschen schöner macht. Ich fand es immer so lustig, nach den Geburten. Ja? Mein Mann und ich hatten immer so Gespräche darüber. Ich sagte, ja, und ach, das war so schön und das möchte ich nochmal. Ja. Er so, kannst du dich nicht daran erinnern? Das war überhaupt gar nicht. Und du hast gesagt, du willst es nie wieder.
Ja.
So. Und das haben wir aber in ganz, ganz vielen Sachen, ne? Dass wir zurückblicken und denken, ach nee, das war doch gar nicht. Und die Kinder haben, das war schon okay mit dem Schlafen. Und so irgendwann kommt das dann wieder. Aber in der Situation ist es super belastend.
Super belastend. Die meisten haben mit Mitte 40 sind nicht mehr in der Babyphase, wenn sie Kinder haben, mit Mitte 40, wer noch keine Kinder hat, da kann das Thema natürlich nochmal an Gewicht zulegen, wenn man welche möchte. Die anderen sind vielleicht fein damit, mit den Entscheidungen oder was das Leben für sie entschieden hat. Was sind jetzt so die Themen, was ändert sich mit Mitte 40, was kommt neu dazu?
Ja, das sind Mitte 40, es ist einmal der Rückblick, ja, wo bin ich hingegangen bisher, ja, und damit dann auch der Ausblick, wo will ich eigentlich oder was fehlte denn da jetzt? Wie viel musste ich vielleicht auch aufgeben in den vergangenen Jahren, wenn ich viel Care-Verantwortung hatte für die Kinder? Was will ich unbedingt noch machen, solange ich noch fit bin? Ja. Bin ich noch fit? Darf ich das denn jetzt überhaupt noch? Jetzt bin ich aber schon so, vielleicht bin ich zu alt dafür, jetzt eigentlich das zu machen. Und natürlich ein ganz großer Bereich ist dann die eigenen Eltern auch nochmal, die halt älter werden und wo sich die Position jetzt auf einmal ändert. Ne? Also jetzt bin ich ein erwachsenes Kind und stehe selbstständig vielleicht, aber meine Eltern werden jetzt langsam weniger fähig, alleine zurechtzukommen oder gehen vielleicht in Rente und vielleicht haben sie Probleme. Vielleicht hat man nur noch eine Mutter und die hat lebt dann oder ist leidet unter Altersarmut oder ne, also da kommen noch mal ganz andere Themen auf einmal, die gewichtig sind.
Ja, ich finde tatsächlich, ich fühle mich total lebendig gerade wieder. Also ich habe das Gefühl, lebendiger als vielleicht in den letzten Jahren. Und ein großer Aspekt davon ist, dass ich mir wirklich meiner Sterblichkeit jetzt bewusst bin. Also ich finde es auch manchmal ganz, ganz schlimm. Also wenn ich jetzt rechne, ich bin 46, nochmal 46, bin ich 92. Ne? Das ist schon hart. Also ich fühle das jetzt richtig. Und da kommen, genau, mir stellen sich auch die Fragen, was will ich? Worauf habe ich auch Lust? Also es ist auch so eine große Lust am Leben, also was man früher Midlife-Crisis genannt hat, ich verstehe es total. Ich sehe, du hast Tätowierungen. Ich überlege mir jetzt, mich tätowieren zu lassen. Ne? Hätte ich früher, habe ich mir mal überlegt, habe ich mich dann dagegen entschieden. Also auch so, ich finde, bei mir bringt das was ganz Lustvolles auch noch da rein. Und dann eben gepaart mit diesen Themen, ja, das Thema der Eltern, das finde ich auch total interessant, schmerzhaft, und auch, aber auch mit neuen Chancen tatsächlich. Also wer bin ich denn jetzt mit meinen Eltern und wer kann ich jetzt nochmal sein? Also auch, gibt es da die Chance, dass man nochmal alte Muster auch nochmal knacken kann? Ich habe das bei meiner Mutter zum Beispiel damals erlebt, als meine Großmutter dann ins Altersheim kam und wirklich also in so Richtung Demenz ging, dass sich aber deren Verhältnis nochmal verändert hat und dass die am Ende sehr versöhnt auch miteinander waren, weil es da noch mal was ganz anderes gab, was so in den Jahren mit vielleicht mit mehreren Kämpfen und Konflikten nicht so da sein konnte.
Ja, also es kann bestenfalls so sein. Ne? Also das kommt ja immer auf beide Seiten drauf an. Na, wie funktioniert das? Also ist von beiden da ein Entgegenkommen? Das ist ja wie, ich finde immer wie so ein bisschen wie so eine Brücke und die muss von beiden Seiten aufgebaut werden, damit man sich in der Mitte treffen kann. Und das hat aber auch was, also so ein Potenzial, finde ich, in dem Alter, weil man auch noch mal sieht, ja, das war ja damals für dich auch krass.
Ja.
Also ich spüre jetzt, ach so ist das, dazwischen zu stehen, ja, Kinder in einer Welt großzuziehen, wo es manchmal auch ganz schön herausfordernd ist, die zu begleiten und
zurückzustecken, genau, auch, oder die eigenen, ja, das merke ich jetzt, ne, weil der Blick auf die Mutter zum Beispiel war ja immer der eines Kindes auf eine Mutter, also das war ja quasi ihr Sein, ne, aus meiner Perspektive, aber dass sie natürlich nicht nur eine Mutter war, sondern eine Person mit auch mit Träumen, die sie vielleicht zurückstecken musste, mit auch auf die Paarbeziehung meiner Eltern schaue ich jetzt auch ganz anders. Welchen Raum hat mein Vater eingenommen? Welchen Raum musste dann auch meine Mutter einnehmen? Bei mir findet auch so eine Neubewertung tatsächlich statt.
Ja, und das ist, also es kann auch herausfordernd sein, erstmal, ne, um das in sich drin zu klären, weil man merkt dann auch, oh, vielleicht habe ich ihr ja zu viel Vorwürfe gemacht früher.
Ja.
Ja. oder auch zu wenig, wenn man auf einmal merkt, ja, oh, krass, du hättest doch liebevoller sein können.
Kenne ich auch bei manchen Sachen, dass ich auf einmal, die man ja auch als Kind so, man nimmt das ja ganz viel hin und will ja auch immer, dass alles okay ist, aber dann auch mal drauf zu gucken und zu denken, das kann ich nicht nachvollziehen, wie du dich da verhalten hast. Finde ich auch schmerzhaft und neu.
Also es sind, und das sind so viele Emotionen, die dann gleichzeitig da sind, finde ich. Ne, parallel dazu, dass man halt irgendwie Kinder hat vielleicht, ja, die jetzt in der Pubertät sind.
Ja, oder ich zum Beispiel auch noch kleine Kinder. Ich habe relativ spät meine Kinder bekommen. Die sind immer noch klein und das clasht dann auch manchmal ganz schön.
Ja, aber es ist total spannend. Also ich finde es auch, was du eben gesagt hast, dieses, ich finde es schön. Also ich bin gerne 40, also 45 jetzt, aber diese Zeit von, ich glaube Anfang 40 hat es bei mir angefangen, mich da viel mehr mit zu beschäftigen, zurückzugucken und nach vorn zu gucken, und jetzt finde ich das toll.
Glaubst du, weil ja auch wirklich viel auch über jetzt das Thema Wechseljahre, und immer noch wird ja gesagt, es wird nicht darüber gesprochen. Ich empfinde, es wird sehr viel darüber gesprochen, zum Glück. Wie hängt das alles zusammen? Also bei mir stellt sich gerade die Frage, ich merke, dass sich was in mir ändert, und zwar Sachen, die ich auch gut finde. Mir ist zum Beispiel die Meinung anderer nicht mehr so wichtig. Ich will nicht mehr es allen recht machen. Da passiert was in mir. Ist es dann hormonell bedingt oder ist es auch einfach eine Entwicklungsgeschichte? Was ist da, oder ist es auch egal, woher es kommt? Es ist einfach gut, dass wir uns jetzt ändern und das, was passiert.
Ich glaube schon, dass es mit hormonell bedingt ist. Na, also da gibt es ja zum Glück die Information jetzt mittlerweile von der Perimenopause und Menopause dann, wie sich die Hormone einfach verändern mit dem Prolaktin, Oxytocin und so weiter. Ich glaube auch, dass aber auch geguckt werden muss, dass es ja eine generelle Veränderung von Frausein gibt, ne? Also mehr in eine feministische Richtung, ja, selbstständig sein zu können und sich da ja eine klare Meinung einnehmen zu können. Und dass es vielleicht auch so zusammenwirkt miteinander.
Und dann vielleicht noch die eigene Entwicklung einfach, genau, ja, lange in der Welt zu sein. Ich dachte ja als Teenager schon, ich hatte es schon mal gesagt, dass ich in einer feministischen Welt lebe, dass die Gleichberechtigung vollzogen ist. Da muss ich heute drüber lachen, dass ich das damals dachte. So ein Quatsch. Ich habe nämlich manche Sachen, ich habe gar nicht gemerkt, wie sehr diese patriarchalen Strukturen in mir drin einfach waren. Also ich habe das für Gott gegeben hingenommen. Ein paar Sachen, zum Beispiel der männliche Blick von außen auf mich. Ich habe das verwechselt dann mit etwas, was so nicht sein muss. Das verliere ich jetzt natürlich auch so ein bisschen. Und auf der anderen Seite habe ich total Lust, aber auch noch auf ein sinnliches Leben. Also das geht ja nicht weg. Also, und das eine hat ja auch nichts mit dem anderen zu tun, dass ich das eine ablehne und das andere nicht mehr möchte. Das ist jetzt, es ist gerade, ich habe das Gefühl, dass da viel da sein darf gerade, oder viel kommt auch, und ich so die Möglichkeit habe, mir das alles anzuschauen.
Ich finde auch, also was du gerade gesagt hast, dieses, das Sinnliche ist auf jeden Fall da, und jetzt kann man aber viel bewusster sagen, das ist es, das ist das Richtige, also das will ich und das will ich nicht. Das fühlt sich gar nicht schön an, das habe ich immer gemacht, ja, weil irgendwie irgendjemand was von mir wollte oder so, aber eigentlich ist das gar nicht das gewesen, und jetzt hat man so ein Bewusstsein dafür, das ist das Richtige.
Total, das ist bei mir auch ein Punkt. Früher wusste ich oft gar nicht, was ich will. Also auch nicht nur in erotischer Beziehung, sondern überhaupt. Und das schärft sich gerade. Mhm. Und dann auch noch den Mut zu haben, das dann auch auszusprechen oder durchzuziehen auch. In meinem Beruf ist es ja oft so, ich bin ja Schauspielerin, ich bin sehr abhängig. Ne? Also ich kann nicht einfach sagen, da ist eine schöne Rolle, die würde ich gerne spielen, also dann spiele ich die auch. Sondern man fragt mich, ob ich zu einem Casting kommen möchte, da wäre ich dafür eingeladen. Und dann entscheiden aber andere, ob ich diese Rolle bekomme oder nicht. Und das finde ich, merke ich, das fällt mir immer schwerer jetzt gerade. Also daran merke ich auch, dass ich anders werde. Also diese Abhängigkeiten auszuhalten, zum Casting zu gehen und dann wird über mich entschieden, das nervt mich gerade total. Und da suche ich dann aber jetzt auch Wege raus. Was kann ich denn noch machen? Was ist da noch gut? Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, mit dem, wo ich bin, auf allen Ebenen, hormonell, geistig.
Wie hat sich das denn früher angefühlt für dich dann? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde, es ist ja eine...
Das ist der schlimmste Teil meines Berufs tatsächlich, weil ich liebe diesen Beruf so sehr und ich möchte gerne jeden Tag spielen und ich darf es einfach nicht. Und früher war es aber ein bisschen so, ich habe das so akzeptiert. Das ist natürlich ein Teil. Das ist einfach, das sind die Spielregeln, die lassen sich auch nicht umschiffen. Und bei manchen läuft es ja auch besser eine Zeit lang. Dann gibt es Zeiten, dann bekommt man schöne Drehbücher und darf entscheiden. Dann gibt es Zeiten, da hört man auf einmal gar nichts. Das Tolle ist gerade, was mein relativ subjektives Empfinden ist, dass sich auch was geändert hat. Ne? Früher, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit 20, haben mir ältere Kolleginnen gesagt, mit 40 ist der Beruf eigentlich vorbei. Ab 40 spielst du nur noch Mütter, Nebenrollen nur noch und wenn du Glück hast, gibt es die eine oder andere Kommissarinnenrolle. Ne? Und das hat sich komplett geändert. Und das ist was total Schönes. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren ganz verschiedene Rollen und Figuren gespielt, die ich in den Jahren davor nie gespielt habe. Und das sind große Rollen, Hauptrollen auch, in denen das Alter überhaupt nicht mehr Rolle spielt. Das sind einfach erwachsene Frauen. Und es ist egal, ob die Ende 40 oder Ende 30 sind. Und zum Beispiel in diesem Jahr habe ich ein, man nennt es Love Interest, also von der Hauptfigur die romantische, wie sagt man ja, den Love Interest gespielt. Für einen, ich glaube, ich darf noch nicht sagen, was das ist, aber für einen Streamingdienst. Und das war ein Kollege, der sogar 2 Jahre jünger ist als ich. Und mein Alter hat überhaupt keine Rolle gespielt. Vor 10 Jahren noch hätte eine 30-Jährige den Love Interest eines Mitte 40-jährigen Mannes gespielt. Ne? Und man hätte so getan, als ob die so gleichwertig wären. Ja. Und das hat sich geändert. Es ist meine Erfahrung, da gibt es trotzdem noch viel zu tun. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verschoben. Ich glaube, die Sichtbarkeit im Film und Fernsehen von Frauen so ab Mitte 50, das lässt nach. Was total schade ist, weil ich meine, wer hat tollere Geschichten zu erzählen als Frauen mit Mitte 50? Ich finde sowieso, ich lese eigentlich, wenn ich zum Beispiel Interviews lese, lese ich nur Interviews von alten Leuten, die was zu erzählen haben. Was junge Leute zu erzählen haben, ist auch toll, aber das ändert sich ja dann auch oft. Wie ist deine Erfahrung mit Älterwerden auch, mit Sichtbarkeit, mit was ist unsere Rolle nicht im Film, sondern im wahren Leben als ältere Frau?
Ja, also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal unangenehme Erfahrungen gemacht. Oh. Tatsächlich, also wo mir dann gesagt hat, ja, du wirst ja jetzt alt. So, dann kannst du jetzt vielleicht keine Bücher mehr für Mütter schreiben, weil es kommen ja neue nach. Und dann habe ich gesagt, zuerst war ich wirklich getroffen und dann dachte ich so, krass. Und dann musste ich wirklich erstmal so ein bisschen, und dann dachte ich, hä, was für ein Scheiß? Ja. Nee, gar nicht, weil das ist total schön, weil ich jetzt so lange das und so viele Altersphasen und ja, auch beruflich einfach so viele Weiterbildungen gemacht habe. Natürlich möchte ich mein Wissen weitergeben an Mütter, weil ich ja mit denen auch ganz viel arbeite, wo ich merke, oh, das ist ein, da stehst du an einem Punkt, den kenne ich auch. Also den kenne ich beruflich, aber den kann ich auch nachfühlen. Und da kann ich dir einfach Unterstützung geben, weil ich da schon durchgegangen bin.
Klar.
So, und das ist eigentlich eine Stärke und was total Schönes. Und dann dachte ich, nö, ich mache da nicht mit. Ja. So, aber das war das erste Mal, dass das so war. Und ich finde das auch schwierig, Orientierung manchmal da zu finden. Mhm. Ne, weil, was du gerade meintest, früher haben die Kolleginnen gesagt, mit 40 ist es vorbei. Und das fehlt mir manchmal so, ältere Frauen zu finden als Vorbild. Mhm. Also ich gucke dann immer auf Social Media, oh, wer ist denn? Und dann gibt es ein paar, aber es gibt halt so wenige, ne, die halt auch nicht so klischeehaft über Wechseljahre sprechen oder wie es ist, älter zu werden oder nur in Selbstoptimierung, sondern sowas, wo man denkt, ah, da kann ich mich anbinden, ich fühle mit.
Ja.
So, und das fehlt, finde ich, noch irgendwie.
Das stimmt.
So, dass man nur zusammenwächst. Also ich habe meine Freundinnen, die sind ja auch so drumherum um die 40 bis 50. Und wir suchen zusammen gerade irgendwie nach neuen Wegen und gucken uns das ab. Aber es fehlt, finde ich, oder für mein Gefühl, noch jemand so mit 60 oder 70, wo man, ach ja, das, die Öffentlichkeit fehlt.
Das heißt, wir müssen das dann werden.
Ja.
Wahrscheinlich.
Genau.
Oder?
Ja, ich glaube auch.
Das ist unsere Aufgabe.
Ja.
Ja, das stimmt.
Aber wie ist das denn mit dem, was du gerade angesprochen hast, mit den Schauspielern? Weil in der öffentlichen Darstellung ist das ja, also ich finde, es gibt ja dieses Bild von den Golden Girls. Früher sahen Frauen mit 50 oder 40 so aus und heute dann wird immer dieses Sex in the City Bild.
Genau.
Ja.
Ich finde auch, ich fand das total abgefahren. Also es geht natürlich, auch unsere äußere Erscheinung hat sich natürlich geändert tatsächlich. Also wie ich finde auch, wenn ich mir zum Beispiel Heike Makatsch anschaue, die ist auch über 50, die hätte man früher gedacht, die ist vielleicht Ende 30 oder 40. Das verändert sich auch. Wir sehen irgendwie jünger aus und nicht nur durch irgendwelche Eingriffe oder so. Ich finde, wir sehen jünger aus. Die
Kleidung und so.
Die Kleider, auch. Wie wir uns bewegen. Ich hab letztens bei Netflix in eine Serie reingeguckt mit Claire Danes. Und das ist dann wirklich nochmal verrückt, weil die ja wirklich so expressiv mit ihrem Gesicht ist. Und das, was am Anfang auch fast auch irgendwie ein bisschen irritierend fast ist, dieses Gesicht zu sehen, was sich so bewegt und faltig ist und so weiter. Und sie ist auch Mitte 40, glaube ich. Das fand ich interessant. Also unsere Wahrnehmung ändert sich natürlich auch. Es gibt schon einen Druck, würde ich nicht sagen. Aber wir machen uns natürlich Gedanken, wir sind in der Öffentlichkeit, also wie möchte ich auch sein? Ich glaube trotzdem in Deutschland, dass es eine relativ individuelle Entscheidung noch ist. Ich gucke da auch drauf, also wer sind meine Kolleginnen, die auch große Rollen bekommen und so weiter. Und ich finde, das ist noch ziemlich divers, das ist nicht so wie dann in Amerika oder in Hollywood, dass die wirklich alle so unfassbar schön aussehen, bis sie 80 sind. Ich finde, wir dürfen altern, ist mein Eindruck. Und ich finde, jeder darf so altern, wie er auch möchte, wie sie sich wohlfühlt. Aber ja, also ich sehe eine Veränderung ins Positive insgesamt, einfach was Inhalte angeht. Und das liegt natürlich ganz klar daran, dass es viel mehr Frauen jetzt gibt, die in entscheidenden Positionen im Film- und Fernsehgeschäft sind. Es gibt viele Produzentinnen, es gibt viele Regisseurinnen, es gibt viele Redakteurinnen. Und ich habe das Gefühl, das sieht man dann auch einfach in dem, was gemacht wird.
Das klar. Ist voll schön.
Ja, finde ich auch.
Weil dadurch gibt es ja dann diese Bilder, wo man dann sieht, da ist ja auch jemand. Ja. Also diese Anknüpfungspunkte.
Einfach. Total. Und das nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren. Wie erzählen wir die Geschichten einfach? Genau, jetzt haben wir das Gute angesprochen. Und trotzdem, was bleibt, ist, dass dieser Mental Load immens ist. Ich weiß auch, es macht mich manchmal wirklich auch, also ich verzweifle manchmal fast daran und merke, wie da so ein konstanter Druck und Stress einfach da ist. Gibt es Tipps? Was machen wir? Wie kann man das besser machen oder wie kommt man da raus?
Ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist, was wir eben auch schon so ein bisschen angesprochen haben, da selber drüber, ist es das, also was muss ich eigentlich machen? Mhm. Weil es hängt ja ganz viel mit diesen Idealen zusammen, mit diesen Bildern, die wir von uns haben. Was muss ich eigentlich erfüllen? Was muss ich erfüllen, um meine Rolle als Frau, Partnerin, Mutter zu erfüllen? Und was ist das, was davon wirklich echt sein sollte? Also zum Beispiel nett sein zu den Kindern.
Yeah.
Ja. Und was ist das, was aber erwartet wird, was überhaupt nicht eigentlich notwendig ist? Ja, also so, dass du keine super Glitzerkuchen für den Kuchen
machst. Genau, wollte ich mal sagen, nochmal der selbstgebackene Kuchen. Genau, der, also ganz pragmatisch, also ich schaue mir an, was braucht es wirklich? Was ist der Kern? Was ist, und alles, was so ein bisschen auch vielleicht das, sind das dann nur äußerliche Sachen?
Genau, aber auch innerliche, also sich wirklich zu verabschieden von bestimmten erwarte, also es hängt ja immer zusammen. Mhm. Ne, um zu sagen, ich mache jetzt weniger, bedeutet es ja erstmal, ich muss auch nach innen schauen und mir wirklich das erlauben.
Ja.
Ja, also auch zum Beispiel aufgeräumte Wohnungen. Ja. Da sind wir auch wieder bei dem Social-Media-Thema. Ne? Man sieht dann so, oh krass, und die haben ja das und diese Wasserhähne und die blinken immer. Ja. So, also bei mir ist alles nur verkalkt. Ja. Und dann ist denn, aber das sagt nichts aus. Ja. Also was ist denn die Aussagekraft davon? Ja, du hast saubere Wasserhähne, ist total schön. Aber es muss ja nichts über mich als Person aussagen.
Ja.
Oder über meine Befähigung, einen Haushalt zu führen,
oder eine Mutter Ordnung zu halten.
Ja. Ja. Und das hängt, weniger machen hängt ganz viel damit zusammen, sich zu erlauben, weniger zu machen und zu hinterfragen, warum ist das eigentlich in mir drin und ich will das nicht mehr. Mhm. Ja, so, also das konsequent.
Irre, weil es sich, es ist auf der einen Seite sehr einfach und dann gleichzeitig wahnsinnig schwer.
Ja. Aber vielleicht kann man sich mal fragen, was ist das, was mich total unter Druck setzt?
Mhm.
Und dann zu überlegen, wo kommt es her? Also ist das, wenn ich woanders hingehe oder Leute zu uns nach Hause kommen und es ist unaufgeräumt? Ja, ich habe eine Freundin von mir hat auch erzählt, die hatten eine Putzhilfe und sie hat aber vorher mal ganz viel aufgeräumt.
Die kenne ich von meiner, so war es bei uns zu Hause auch mit meiner Mutter. Die kam nur ab und zu, wir hatten die auch nicht oft und ich war froh, als die dann nicht mehr kam, weil es war davor so ein Druck, aufräumen, machen. Und dann hat meine Mutter noch mit ihr geputzt auch und war im größten Stress eigentlich die ganze Zeit.
Ja, und dann vielleicht einfach zu sagen, nee, also warum ist denn das jetzt ein? Weil dann ist es ja überhaupt gar keine Entlastung so richtig, sondern es ist ja auch mehr Stress, der da entsteht. Also solche Sachen, aber eben auch diese Kleinigkeiten zum Sagen beim Elternabend, ja, das ist total schön, aber macht es nicht mehr Sinn, wenn wir das irgendwie anders verteilen oder wenn wir Geld zusammenwerfen? Und da finde ich auch immer ganz wichtig, da ist dieses verbindende Element. Vielleicht geht es mir so, dass ich Zeit habe und Kuchen, aber das bedeutet nicht, dass es andere auch die Zeit haben oder das Geld. Und das finde ich immer auch ganz wichtig, die anderen mitzudenken und dann zu sagen, ja, vielleicht ist es aber bei anderen nicht so.
Ja.
Und deswegen müssen wir eine Regelung finden, die auch die anderen mit aufhängt.
Ja.
So.
Bei mir, ich war jetzt ganz stolz auf mich, weil wir haben jetzt Weihnachtsfeier und ich habe das Gefühl, es werden auch immer mehr Feste innerhalb des Jahres, wo wieder diese Liste rumgeht, wo draufsteht, dass ich mich eintragen soll, was ich zum Buffet beitrage. Eine Zeit lang habe ich das auch immer ganz brav gemacht. Das Lustige ist, ich habe mich auch richtig gut gefühlt, wenn ich das geschafft habe tatsächlich. Es hat mir so was Komisches gegeben, aber eigentlich was Äußeres. Ich habe jetzt so was richtig gemacht. So ein bisschen wie so eine brave Schülerin, die jetzt so irgendwie in Schönschrift was geschrieben hat. Brav. Ich konnte mir nichts davon kaufen, von diesem selbst, von dem Gefühl, so ein Fleißbienchen bekommen zu haben. Und jetzt war ich ganz stolz, weil ich geschrieben habe, bei uns ist es gerade beruflich bei beiden so eng. Tut mir leid, liebe Steffi, wir bringen irgendwas mit, aber ich kann dir jetzt noch nicht schreiben, was. Und das hat sich, und hat sie gesagt, ja, kein Problem. Und ich weiß ja, diese Buffets sind immer voll und am Ende bleibt ganz viel übrig. Das war für mich jetzt zum Beispiel, also das ist ein habe ich es richtig gemacht? Ja,
voll schön.
Also das war, hatte ich so das Gefühl, das war so ein Schritt, der mir sonst total, also es fällt mir total schwer, weil ich will immer funktionieren zum Beispiel. Bei mir ist so, ich will nie Nein sagen. Also wenn man mich fragt, machst du das? Dann sage ich ja und denke danach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind auch Punkte, oder?
Mhm, ja, na, das haben wir ja oft so anerzogen bekommen, ne? Dieses People-Pleasing.
Ja.
Ich möchte es allen recht machen und dann, und das soll ja auch schön sein. Ja, und dazu halt noch diese ganzen krassen Ideale mittlerweile, was für Kinder eine angeblich schöne Kindheit ausmachen müsste.
Ja.
Ne? So, und du hast auch total recht, dieses, es wird ja immer mehr. Also früher gab es ja keine Halloween-Feiern.
Nein.
Und jetzt musst du aber dann fürs Buffet dieses Jahr auch so, ja, ihr sollt was Gruseliges backen. Ich so, hä? Wie soll ich denn jetzt was Gruseliges auch backen?
Oh ja, da muss man davor noch einen Online-Kurs im Gruselbacken machen an einem Wochenende.
Ja, und bei uns ist es zum Beispiel auch so, was total richtig ist, es gibt ein Kind mit einer extremen Erdnussallergie. Aber manchmal haben wir das nicht auf dem Schirm. Und das hatten wir letztens auch, da war auch wieder morgens einfach zu wenig Zeit. Und dann hatten wir noch so abgepackte Onigiri zu Hause im Kühlschrank.
Man darf gar nichts mit
Genau, es ist auch eine erdnussfreie Schule, richtig. Und dann haben wir aus Versehen, wir waren so müde und haben halt so ein Erdnuss-Onigiri dem Kind einfach in die Brotdose reingemacht. Und dann hat aber das Kind glücklicherweise
wusste,
dass es das nicht essen darf und auch nicht auspacken darf und kam dann ganz empört am Nachmittag nach Hause. Mama, du hast mir ein Erdnuss-Onigiri. Ich so, oh Gott, ja, tut mir leid.
Ja.
Na, so, aber auch das ist ja etwas, auch daran muss man ja dann denken. Und deswegen ist es ja dann noch mehr Stress und dann wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, das irgendwie anders zu organisieren, ja, damit wirklich alle gesehen werden und aus dem Stress nicht doofe Fehler passieren.
Ja. Okay, also das heißt, ich bin so ein bisschen selbstverantwortlich auch für mein Mental Load. Ist es das wieder oder ist es dann wieder auch wieder Druck?
Ja, na, das finde ich schwierig. Also ich glaube, wir können echt viel streichen.
Okay.
So schon mal.
Ah ja, ja, also einfach, Entspannung.
Genau,
also
Entspannung. Einfach sagen.
Schmeiß raus.
Ja, komm. Mareike Fallwickel hat diesen Roman geschrieben, also viele Romane, aber ja, Die Wut, die bleibt. Sie hatte mir das Buch geschickt und hatte dazu eine Not-to-Do-List. So ein Blöckchen, genau, einen kleinen Block und da stand drauf Not-to-Do-List. Und das war so schön, das empfehle ich seither auch ständig.
Ja.
Macht eine Not-to-Do-List. Oh. Überlegt euch, was ihr auf jeden Fall nicht mehr machen wollt. Und schreibt euch das auf. Und dann pinnt euch das an den Kühlschrank, ja, und denkt daran, ich werde nicht mehr backen für die Schule. Ja. Irgendwie, was auch immer es ist. Na, oder ich werde das nicht mehr einkaufen oder
ja,
so. Oder irgendein Mantra oder so, sich wirklich daran zu erinnern, weil es schwer ist, aus diesem ich will es allen recht machen, wieder rauszukommen. Und dann aber die andere Seite ist natürlich auch, dass wir viel übergeholfen bekommen und es auch eine ungerechte Verteilung oft gibt und man auch gerade in Paarbeziehungen dann nochmal gucken muss, okay, ist das eigentlich zwischen uns gerecht aufgeteilt? Ja, und das ist natürlich dann auch wieder eine Herausforderung, das ansprechen zu müssen und manchmal emotionale Last. Aber letztendlich kann es total gut sein, zu sagen, du, pass auf, ich muss hier viel, viel mehr, weil ich habe im Blick die Schuhgröße, die Matschhosen, die Jahreszeiten, die Kindergeburtstage, Gastgeschenke. Was machst du?
Ja.
Und da so Themen einfach zu verteilen. So, ab jetzt bist du zuständig für die Geburtstage und auch dafür, wenn es irgendwie schief geht, dass du das ausbaden musst.
Auf meiner To-Do-Liste steht jetzt eine Not-To-Do-Liste zu erstellen. Der Gedanke hat mich sofort gepackt. Wie geht's euch mit Mental Load? Und wie leicht fällt es euch, es nicht allen recht zu machen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Es geht um die Wechseljahre. Zum Glück wird endlich darüber gesprochen. Immerhin betrifft das Thema rund 9 Millionen Frauen. Ungefähr jede dritte leidet unter massiven Beschwerden infolge der Hormonumstellung. Wie kann ihnen geholfen werden? Darum geht es im Podcast Hormongesteuert. Host Katrin Simonsen und die Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig leisten gemeinsam Aufklärungsarbeit. Die beiden besprechen alle relevanten Fragen rund um die Wechseljahre. Der Podcast Hormongesteuert erscheint in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.